Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Kann denn Singen Sünde sein? Mit dieser rhetorischen Frage überschrieb das Deutschlandradio am 26. Oktober 1993 ein Feature über die Tänzerin und Kabarettistin Valeska Gerdt. Mit O-Tönen und Musikbeispielen skizziert die Autorin Johanna Bodenstab ein, wie es im Untertitel heißt, Leben ohne Konjunktiv. Ein Weg von Berlin nach New York und zurück, aus der Weimarer Republik über die Jahre des Nationalsozialismus bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Leben und die Kunst der 1892 geborenen und 1978 gestorbenen Valeska Gerdt bietet auch knapp 40 Jahre nach ihrem Tod ein spannendes Hörerlebnis. Überzeugen Sie sich selbst.
Valeska Gerdt war bereits 85 Jahre alt, als sie ihrem Interviewer Balduin Baas ihre frühesten Erinnerungen erzählte.
Als ich geboren wurde, ich habe gemerkt, wie ich rausgekommen bin. Das noch früher kann ich mich nicht erinnern. Die nächste Erinnerung, als ich 2 Jahre alt war, da saß ich mit der Hebamme in unserem Esszimmer und die Hebamme hat ein blaues Kleid mit rosa Blümchen angehabt. Und nach kurzer Zeit wurde ich dann in das Zimmer meiner Mutter geholt. Da ist mein Brüderchen geboren. Und da sah ich im Bidet lauter Wattestücke schwimmen. Das war meine nächste Erinnerung, die ich hatte. Und die dritte Erinnerung war die, als ich zum ersten Mal lief. Ich erinnere mich genau, dass meine Mutter im Erker gesessen hat. Und dann schrie sie plötzlich, das Kind läuft. Und dann muss ich wohl aufgestanden sein, ist sie zu mir gekommen und hat mich festgehalten anscheinend. Das sind meine ersten Erinnerungen.
Als sie sich zum ersten Mal auf ihre eigenen Beine stellte, dürfte sie nicht viel älter als 2 Jahre gewesen sein. Trotzdem erzählt sie später so davon, als wäre es vollkommen selbstverständlich, wenn sich ein Mensch neben seinen ersten Gehversuchen auch an die eigene Geburt zu erinnern vermag. Diese Haltung offenbart die exzentrische Grundsubstanz in Valeska Gerdts Wesen. Sie war eine von sich selbst Besessene. Ihre darstellerischen Fähigkeiten und die Intensität ihres Ausdrucks als Künstlerin schöpfte sie ganz aus sich allein. Ihr Tanz, ihr Schauspiel und ihre Vortragskunst, jede Facette ihres Talents trägt den Stempel ihrer Eigenwilligkeit.
Die strenge Erzieherin.
Wer als Gouvernante neu ihre Herrin winkte sie herbei. Meinem Sohn fehlt Zucht, ab und zu nur Wucht, das werden wir schon kriegen, verflucht. Nun gab es ne strenge Lektion. Meine Herren, das kennen Sie ja schon. Einen scharfen Streich kriegt er zugleich. Ja, ja, wir Frauen sind nicht immer zart und weich. Eine Frau muss ab und zu ein Schlager sein. Schlägt mit zarter Hand euch in die Fresse rein. Denn die Mischung Peitsche, Zuckerbrot bringt jedes Ding ins Lot. Leider war die Energie zu groß und so ward sie ihre Stellung los. Suchte hin, fand nichts Neues mehr, kein Pfennig, die Börse war leer. In verrauchten Kneipen ist zu sehen, aber Erna, einst so jung und schön, undankbare Welt, kaum ein Groschen ihren Teller, wenn sie krächzt und singt. Eine Frau muss ab und zu ein Schlager sein. Schlägt mit zarter Hand euch in die Fresse rein. Und auf meinem Grabstein steht nach meinem Tod Zuckerpeitsche, Zuckerbrot.
Neben 5 Liedern, die sie Anfang der 60er Jahre für eine Schallplatte aufgenommen hat, zeugen zahlreiche Filme von der Expressivität des künstlerischen Stils der Valeska Gerd. Ihre bizarre Genialität faszinierte Regisseure wie Federico Fellini und Rainer Werner Fassbinder. 1977 widmete ihr Volker Schlöndorff das filmische Porträt »Nur zum Spaß, nur zum Spiel«, Kaleidoskop Valeska Gerd. Natürlich liegen Valeska Gerds Anfänge als Filmschauspielerin weiter zurück. 1925 spielte sie neben Asta Nielsen und Greta Garbo in dem Stummfilm »Die freudlose Gasse« unter der Regie von Georg Wilhelm Pabst.
Ich habe ja früher auch kleine Filmrollen gespielt. Wir hatten Interesse dafür gehabt. Junkans, der für in der Tschechoslowakei drehte, Jean Renoir und dann natürlich immer Pabst. Bei dem habe ich so viel mehr Filme gemacht, als irgendeine andere Frau bei ihm gefilmt hat. Aber so das breiten Maße bin ich ja gar nicht im Film gewesen. Ich habe es immer gerade zwischen 2 Tourneen immer irgend sowas mitgenommen sozusagen. Vielleicht wäre es dann gerade nach der Dreigroschenoper gekommen oder was. Aus. Da war ja eben schon Hitler.
Für eine so extreme Künstlerpersönlichkeit wie Valeska Gerd war nach 1933 kein Platz mehr in Deutschland. Ihr schauspielerischer Stil war so exzessiv wie der Ausdruckstanz, der ihn hervorbrachte. Valeska Gerd verzichtete auf darstellerische Anmut. Ihr Körper zuckte konvulsivisch und lustvoll. Sie verstand es, mit jeder Regung ihres Fleisches zu erzählen. Das grelle Wechselspiel ihrer Mienen steigerte sich dabei bis ins Groteske. In den 20er Jahren galt sie neben Mary Wigmann und Niddi Impekofen als prägende Vertreterin des modernen deutschen Tanzes. Professor Oskar Bie veröffentlichte 1921 im Berliner Börsenkurier einen Artikel über Valeska Gerd.
Valeska Gerd ist und bleibt einzigartig. Groteske ist ein zu geringes Wort für sie. Ihre Karikatur kommt aus dem Charakter einer phänomenalen Darstellungskunst, die auf solidesten Tanzgrundlagen ruht. Sie übertreibt nicht. Sie durchlebt den tänzerischen Moment mit allen Gliedern. Sie durchpulst ihren Körper mit einer Intuition, die genial ist. Ob es Poesie oder Akrobatik, Tanz oder Mimik ist, weiß ich nicht. Es ist großartig. Es ist alles in einem. Hier ist wahre Fantasie und sicherstes Können vereint. Kein Schema, keine Wiederholung, immer neues Erfassen des Wesens, exakte Rhythmik, fabelhafte Gestaltung, ungeheure Abwechslung. Hier ist Persönlichkeit in jedem Fußheben, in jeder Schulterzuckung. Es ist ein kunstvoller Wirbel von Tanzerfindungen, die man mit Freude da capo genießt, um nur noch mehr zu bewundern.
Ihren neuartigen Tanzstil schuf Valeska Gerd ohne eine entsprechende Ausbildung, ganz aus der Lust an der Leichtigkeit ihres kräftigen Körpers im Feuerwerk seiner Beweglichkeit. Selbst den Weg zur Bühne fand sie nur zufällig nach einer abgebrochenen Lehre als Büroangestellte und journalistischen Versuchen für die Berliner Modezeitschrift Elegante Welt.
Und dann wusste ich natürlich immer noch nicht, was ich machen sollte. Und dann hat meine Schwägerin, die hat eine Schwester gehabt, die hat Gesangunterricht gehabt. Die sagte, geh doch zu Grenzenbach oder geh doch zur Bühne, du tanzt doch so gerne. Ich bin nämlich sehr viel tanzen gegangen mit meinem Bruder. Jeden Abend war so in Berlin immer so ein Ball, der Ungarn, der Ärzte und sowas. Da ging man nicht in Nightclubs damals ging man auf Bälle. Und da ging ich jeden Tag mit meinem Bruder bis zum Morgen. Ich tanzte so wirklich wahnsinnig gern. Da sagte die, Ditter hieß die, geh doch zur Bühne. Ich gebe dir eine Empfehlung zu Kahane vom Deutschen Theater. Und dann bin ich zum Deutschen Theater, bin ich zu Kahane gegangen. Der hat einen Vollbart gehabt und hat in einem winzigen Büro gesessen. Der hat mich Walli genannt. Noch nie hat mich vorher jemand Walli genannt. Der hat gesagt, na, Walli, tanz mir doch vor. Das, komm, bring das nächste Mal Musik mit und dann tanze mir vor. Und dann habe ich unsere Köchin genommen und ein Grammophon. Und dann hat meine Mutter mir so irgendwie aus Flittern irgend so was Halbnacktes gemacht. Und dann habe ich in diesem kleinen Raum versucht zu tanzen. Und da bin ich ununterbrochen, habe ich die Stühle hingeschmissen. Und dann hat Kahane den Ernst Stern reingeholt. Das ist der Bühnenbildner von Max Reinhardt gewesen. Ja. Und die haben sich wahrscheinlich halbscheckig gelacht. Und ich habe da eben den Raum eigentlich demoliert. Was anders war das nicht. Und eine Sekunde war ich wirklich drin. Und da dachte ich mir, daran wird er erkannt haben, wer ich bin. Und als ich fertig war, sagt er, Walli, warum wirst du nicht lieber Schauspielerin? Da habe ich gesagt, na, wie macht man denn das? Und sagt er, sehr einfach, du kaufst dir ein Reklamheft und dann lernst du meinetwegen das Gebet von der Judith auswendig. Dann kommst du wieder. Und da habe ich das auswendig gelernt und bin dann vor ihm auf die Knie gefallen und habe dann geschrien. Und der weiß, wie sie, und er hat gesagt, weißt du was, ich werde Frau Moissy antelefonieren. Du wirst mal Frau Moissy vorsprechen. Sie war die Frau von Alexander Moissy. Und dann wollen wir mal sehen, vielleicht gibt die dir Unterricht.
Mit 23 Jahren wurde Valeska Gerd Maria Moissys Schülerin. Im Februar 1916 vermittelte ihre Lehrerin sie an die Tänzerin Rita Sacchetto. Als deren Elevin erlebte sie ihren ersten öffentlichen Auftritt. In ihrer Autobiografie »Ich bin eine Hexe« hat sich Valeska Gerd an ihr Debüt als Tänzerin erinnert.
Rita Sacchetto zeigte mir ein paar Tanzschritte und ich machte mir aus orangefarbener Seide ein Kostüm. Es war eng um die Taille gespannt, die faltige Pluderhose stand weit ab, weil Mama sie auf Gaze gearbeitet hatte und endete in einem Bund über dem Knie. Knallblaues Band um den Hals, knallblau geschminkte Augenlider, knallblaues Band um die Fußknöchel. Barfuß, wie es damals Mode war, gefiel mir nicht. Das Gesicht kalkweiß gepudert. Ich sah wie ein Plakat aus. So etwas war neu. Die anderen Tänzerinnen waren hellblau oder rosa gekleidet oder, wenn sie seriös und modern waren, steckten sie in wehenden Beige oder grauen Stoffbahnen. Der Saal war überfüllt. Aufgeregt hörte ich das Murmeln von vielen Menschen. Das große Podium war von zwei Scheinwerfern grell beleuchtet, Hintergrund ein schwarzer Vorhang, vor dem sich die jungen Tänzerinnen lieblich bewegten und zaghaft die Beine schmissen. Ich brannte vor Lust, in diese Süßigkeit hineinzuplatzen. Voll Übermut knallte ich wie eine Bombe aus der Kulisse. Und dieselben Bewegungen, die ich auf der Probe sanft und anmutig getanzt hatte, übertrieb ich jetzt wild. Mit Riesenschritten stürmte ich quer über das Podium, die Arme schlenkerten wie ein großer Pendel, die Hände spreizten sich, das Gesicht verzerrte sich zu frechen Grimassen. Dann tanzte ich süß. Jawohl, ich kann auch süß, viel süßer als die anderen. Im nächsten Augenblick hatte das Publikum wieder eine Ohrfeige weg. Der Tanz war ein Funke im Pulverfass. Das Publikum explodierte, schrie, pfiff, jubelte. Ich zog frech grinsend ab.
Mit ihrem Tanz in Orange, wie sie ihren ersten eigenen Tanz später nannte, hielt das spontane Einzug in Valeska Gerds Kunst. Sie wiederholte bei ihren Tanzabenden keine feststehenden Bewegungsabläufe. Ihre Tänze waren Improvisationen über ein festes Thema, die sie im Dialog mit ihren Zuschauern immer wieder neu entwickelte. Ihre Auftritte waren ein Spiel mit den Reaktionen des Publikums und sie liebte das Provokante. Nach dem Tanzabend bei Rita Sacchetto wurde Valeska Gerd engagiert, um in einem Kino am Nollendorfplatz zweimal am Abend zwischen den Filmvorführungen aufzutreten. Zwar stand in der Zeitung, ihre Darbietung wäre vielen Zuschauern als das Gegenteil von weiblicher Anmut erschienen, aber ihr Engagement wurde um eine Woche verlängert. Im Herbst 1916 setzte ein Vertrag als Schauspielerin den tänzerischen Soloauftritten in Berlin zunächst ein Ende. Ihre Lehrerin Maria Moissy hatte Valeska Gerd an Otto Falkenberg vermittelt, den Intendanten der Münchner Kammerspiele.
Na, und nun fühlte ich mich wie ein ganz großer Star und war ganz erstaunt, als ich da ankam. Also erstens habe ich mal 100 Mark im Monat gehabt, davon ging noch irgendwas ab, Steuern und sowas. Zu essen hatte ich nichts richtig. Ich habe immer nur so für eine Mark gegessen gegenüber von Kammerspielen. Da war so ein Beisel nannte man das. Da habe ich so eine Suppe gegessen, da schwamm irgend so ein Zeugs drin und dann ein Eierkuchen. Und das war so ungefähr alles. Und dann habe ich ja die Miete bezahlt, die hat 30 Mark gekostet. Aber heizen konnte ich nicht, weil ich kein Geld für Heizen hatte. Und das Zimmer lag über Eck, lauter Fenster. Und ich habe so gefroren, dass ich mit mehreren Mänteln und habe ich überhaupt nur schlafen können. Die habe ich damals von dem Waltershausen bekommen, von dem Komponisten, der sich da in mich verknallt hat. Und ich habe da auch so eine Rolle gespielt, wir wissen nicht mehr, was war, von Strindberg. Da musste ich immer von einer Seite zur anderen gehen. Gar nicht eine richtige Rolle eigentlich. Und dann habe ich so ein paar Sachen gespielt. Eine unter Wedekind. Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, er war böse auf mich, weil ich nicht laut genug sprach und hat sich beklagt beim Direktor. Aber ich konnte nicht, er wollte immer so ganz deutlich gesprochen haben. So musste man sprechen, ganz deutlich und langsam. Habe ich nicht gemacht. Und dann, ja, die Ilse war es, glaube ich. Ah, das weiß ich nicht mehr genau. Und dann habe ich in Wie es euch gefällt, das Kätchen gespielt. Und da habe ich einen Bombenerfolg damit gehabt. Das ist eine winzige Rolle, aber war eine tolle Atmosphäre mit Arnold Marley.
Wedekinds Ilse aus Frühlingserwachen spielte Valeska Gerd erst in ihrem zweiten Engagement am Deutschen Theater in Berlin. In München übernahm sie die Freien von Todleben aus Wedekinds Marquis von Keit. Es war ihre erste Sprechrolle und der Autor leitete die Proben persönlich. Im Herbst 1917 engagierte Max Reinhardt Valeska Gerd für 2 Spielzeiten an seinen Bühnen. Berlin hatte sie wieder.
Da habe ich gespielt von Laugner eine Rolle. Oder dann habe ich in, wie heißt es, von Kaiser etwas, da habe ich auf dem Schoß von Pallenberg zu sitzen gehabt. Und da fragte mich mal jemand, wie ist denn Pallenberg? Sag ich, den kenne ich doch gar nicht. Den kennen Sie nicht, Sie haben noch eine ganze Szene auf seinem Schoß gesessen, habe ich gar nicht gemerkt. Habe ich überhaupt nicht gemerkt. Ja, ich bin eben so monoman. Und dann habe ich, ja, dann habe ich die Hexe gespielt in 2. Besetzung im Faust. Und da bin ich stecken geblieben und das war so schaurig. Ich konnte plötzlich, wusste die Worte nicht mehr und das vor dem Loch stand ich nur und sollte sprechen. Und ich bin nur durch Wegener gerettet worden. Paul Wegener, der hat dann sofort, ist eingefallen, aber mir ist die Rolle sofort abgenommen worden. Und dann habe ich in 2. Besetzung gespielt, Sumurun, ja. Das hat den Erster, der Lubitsch gespielt, die Kuppelrin oder irgend sowas. Und dann habe ich noch so ein paar, ja, den Kokoschka. Da habe ich in Kokoschka habe ich den Papageien gespielt, in Mörderhoffnung der Frauen. Da habe ich auf der Schulter von Paul Grätz gesessen. Und das Theater, dieses Stück hat den Leuten, war schon, kam denen komisch vor. Und ich habe da gekrächzt. Ich musste krächzen und als dann ich so loskrächzte, schrie der irgendjemand auf der Bühne, schlag doch das Tier tot, und da fing ein ungeheuerlicher Skandal im Theater an. Es war ein so großer Skandal, dass Reinhard den eisernen Vorhang runterließ und wir alle hintenrum rausgeflohen sind aus dem Theater. Wir sind aus dem Hinterausgang rausgegangen, Reinhard, alle haben Angst gehabt, wir würden versohlt werden.
Arbeitete Valeska Gerd als Schauspielerin, sehnte sie sich danach zu tanzen, trat sie als Tänzerin auf, vermisste sie die Schauspielerei. Wollte sie ihren künstlerischen Widerspruch lösen, musste Valeska Gerd nach einer Verbindung suchen. Die Mimik war schon aus der Schauspielkunst auf ihren Tanz übergegangen. Jetzt übertrug sie auch das Prinzip der Menschendarstellung auf ihn.
Ich habe den expressionistischen Tanz gemacht und die Pantomime. Die beiden Dinge habe ich damals geschaffen. Die moderne Pantomime, es gab ja immer schon eine Pantomime, aber diese bestimmte moderne Pantomime, die realistische, die aus dem Leben kommt, die habe ich geschaffen.
Auf diese Weise gewinnt Valeska Gerd ein unerschöpfliches Reservoir an tänzerischen Sujets. Sie beginnt, die Bewegungen des täglichen Lebens zu studieren. Sie lauscht der Zeit ihren Rhythmus ab. Sie verdichtet alltägliche Phänomene zu spannungsgeladenen Pantomimen. Sie parodiert nicht nur die bürgerliche Tango-Tanzwut, sie persifliert auch die Amüsierkultur der Varieté-Bühnen mit Tänzen wie Espagnola oder Varieté. Sie tanzt den Verkehr einer Berliner Straßenkreuzung oder montiert aus Dauerläufern, Rennradlern, einem kurbelnden Filmoperateur, einem Vamp, zackigen Soldaten und einem albernen Backfisch die Kinowochenschau. Bei Pferderennen verkörpert sie Reiter und Pferd, Wind und Peitsche, das aufgeregte Publikum und den strahlenden Sieger. Sie tanzt Zirkus, sie tanzt Sport und sie tanzt Boxen.
Da habe ich eben auch aus dem Leben genommen, zum Beispiel Boxkampf. Ich habe zu boxen gelernt, habe den Boxkampf gemacht. Nicht so wie die Ballette, die machen da irgendwelche fantasievollen Sprünge und zwischendurch machen sie da einen Tennisball rein oder einen Box. Nein, ich habe ganz radikal das Boxen getanzt und am Höhepunkt habe ich es mit Zeitlupe und Zeitraffer getanzt.
Eine besondere Leidenschaft entwickelt Valeska Gerd für die Darstellung gesellschaftlicher Randexistenzen. Auch hier bleiben ihre Pantomimen realistisch. Sie stilisiert nichts, sondern spielt voller Lust das Obszöne ihrer Zwielichtgestalten aus. Kurt Tucholsky sieht in ihr die erste sozialkritische Tänzerin. In einem Artikel, den er 1921 in der Weltbühne veröffentlichte, hat er Valeska Gerds Tanz »Kanaille« beschrieben.
In den Lichtbogen schlurcht eine Schlampe in Schwarz.
Der rote Halsbesatz deckt den Kopf ab. Einen verluderten, unfrisierten Kopf. Wer ist das? Was ist das für ein Gesicht? Die Vorstadtdirne von Toulouse-Lautrec ist eine Gräfin dagegen, gegen diese Nutte. Gleichgültig schieben sich die Schulterblätter hoch. Gleichgültig schiebt sich das gemietete Stück Fleisch aus der Auslage durch die Straße und wird von einem Kerl ergriffen und produziert das Frechste, was wohl je auf einer Bühne gemacht worden ist. Die Beine öffnen und schließen sich. Und Gleichgültigkeit, Krampf, dennoch Krampf und Geldgier schütteln den ausgeschaukelten Körper. Anne Louis und die Heilsarmee kämpfen mit gleicher Inbrunst um diese arme Seele. Wer sich je bei den berüchtigten Berliner Nacktänzen nach dem Laster gesehnt hat, hier ist es. Und noch nie habe ich so verstanden, wie Lust und Qual auf demselben Loch gepfiffen werden. Und dann haucht sie die letzte Lust aus, spuckt aus, ohne es zu tun, und versinkt.
Valeska Gierts Anhänger fassten ihre Darstellung von entgleisten und verkommenen Existenzen als Milieustudien auf. Sie wussten die Treffsicherheit der Darstellung und den kritischen Blick auf die Kehrseiten des bürgerlichen Wohlstands zu schätzen. Die Gegner ihrer Kunst fühlten sich zu Valeska Gierts größtem Vergnügen in ihren sittlichen Anschauungen gekränkt. Sie reagierten auf die tänzerischen Provokationen moralisch angewidert.
Berliner Type. Schon im Bett des Morgens früh, wenn der Herr von vis-à-vis aufstand, um sich anzuziehen, piekte durch die Jalousien. Und ich wurde ganz verrückt, wenn ich ihn so nackt erblickt. Kam er heim von Schnaps und Bier, fand er auf dem Hofe mir und betatzt mir dann und wann. Und ich machte mit dem Mann schließlich, wie es mir so passte, och, wie er mir dafür hasste. Doch ich sprach von Zeit zu Zeit von der Minderjährigkeit. Da war er gleich Couchée, zog sofort sein Portemonnaie. Später musst ich für ihn schuften, da wollt ich mir gleich verduften. Doch das passte nicht den Herrn, er fing an mir einzusperren, bis ich die Entscheidung traf, ich versetz es ihn in Schlaf. Ich drückt ihm ab die Luft, bis er starb, der feige Schuft. Bald darauf wurde ich verknackt, 13 Jahre eingesackt. Als ich rauskam, hing ich klein, na war zu dollen Schlingen.
Und nun steh ich hier für dir, komm doch komm zu mir, komm, komm an meiner Seite, komm, wir sind noch lang nicht pleite, komm, ich küss dich süßes Aas, bis du über hast den Fraß, kommt doch alle, kommt. Doch alle rennen meine Mausefalle. Alle müsst ihr an mir sterben. Immer rinn in das Verderben.
Aber Valeska Gierts erregte mit ihrem neuen Tanz und dem Repertoire ihrer Pantomimen nicht nur in Deutschland Aufsehen. Bereits 1918 hatte ihre erste Auslandstournee sie nach Bukarest geführt. Später folgten Auftritte überall in Europa, in Prag, Wien, Zürich und Amsterdam. 1926 gab sie ein Gastspiel in Paris. Ihre Auftritte waren als Danse Surrealiste angekündigt. Das rief die Gruppe der Surrealisten um den Schriftsteller André Breton auf den Plan, weil sie die Bezeichnung Surreal für sich allein in Anspruch nahmen.
Die Surrealisten sind bereits mit Pfeifen in das Theater gekommen, weil nämlich Ivan Goll, so hieß der andere Surrealist, der hat nämlich gesagt, ich sei die einzige surrealistische Tänzerin. Und obwohl sie gar nicht gesehen haben, was ich gemacht habe, sind sie gleich mit Pfeifen reingekommen und haben drin einen Mordskandal angefangen. Breton, Aragon, Éluard, von dem stand sogar vor ein paar Jahren, ist mit mir was drin in einer Zeitung von Éluard und mit mir. Und dann gab es einen so ungeheuren Krach, denn die anderen schrien Epatin, Epatin, merveilleux, und die anderen à la porte, la vache à la monde, ich, also ging das immer. Und dann hat der Jouvet, der Besitzer, gesagt, ich soll aufhören, sie zertrümmern mein Theater, sein Theater. Und da habe ich aber nicht aufgehört, sondern ich habe weiter getanzt bis zum Schluss. Und dann kam die Polizei zwischendurch und hat die alle festgenommen, ja, die so einen Krach gemacht haben. Und hinterher kamen hinter die Bühne, kamen sie alle hinter die Bühne. Also der Ivan Goll hatte Blut im Gesicht, der sagte, das hat er für mich bekommen. Ich habe seine Frau übrigens später kennengelernt, die sagt, es stimmt nicht, aber es stimmt. Und dann Fliegeroffiziere, die sagten, sie hätten in der linken Loge gesessen und sie würden das nächste Mal wieder klatschen, wenn ich komme.
Als Valeska Gerd 4 Jahre später wieder in Paris gastierte, wurden ihre Tänze als grotesk angekündigt. Zu diesem Programm gehörten neben den grellen Momentaufnahmen aus dem alltäglichen Leben und den Milieustudien auch Tontänze. Valeska Gerd war die erste Tänzerin, die ihre Choreografien mit Geräuschen unterlegte und die sprachliche Gebärde als Ausdrucksmittel des Tanzens entdeckte. Außerdem zeigte sie in Paris ihren wohl düstersten Tanz, ihre Vision vom Tod. In ihrer Autobiografie hat sie Tod beschrieben.
Bewegungslos stehe ich in einem langen schwarzen Hemd auf grell erleuchtetem Podium. Mein Körper spannt sich langsam. Der Kampf beginnt. Die Hände ballen sich zur Faust, immer fester. Die Schultern krümmen sich, das Gesicht verzerrt sich vor Schmerz und Qual. Schmerz wird unerträglich, der Mund öffnet sich weit zu lautlosem Schrei. Ich biege den Kopf zurück. Schultern, Arme, Hände. Der ganze Körper erstarrt. Ich versuche, mich zu wehren. Sinnlos. Sekundenlang stehe ich bewegungslos da. Eine Säule des Schmerzes. Dann weicht langsam das Leben aus meinem Körper, sehr langsam entspannt er sich. Der Schmerz lässt nach, der Mund wird weicher, Schultern fallen, die Arme werden schlaff, die Hände. Ich fühle die Starre der Menschen im Zuschauerraum, will sie trösten. Ein Abglanz vom Leben gleitet in mein Gesicht, schon von sehr weit her erscheint ein Lächeln. Dann versinkt es jäh. Die Wangen lassen nach, der Kopf fällt schnell, der Kopf einer Puppe. Aus. Weg. Ich bin gestorben. Totenstille. Niemand im Zuschauerraum wagt zu atmen. Ich bin tot.
Auch auf Bertolt Brecht machte Valeska Gerds Todestanz tiefen Eindruck. Als er im Juli 1929 die beiden Lehrstücke Flug der Lindbergs und das Badener Lehrstück vom Einverständnis in Baden-Baden zur Uraufführung brachte, verwendete er als Projektion eine Filmaufnahme von Valeska Gerd, die Tod tanzt.
Der ist ja auch von Brecht aufgenommen worden, also von Karl Koch für Brecht. Der hat mit Hindemith zusammen einen Chorspiel in Baden-Baden gehabt. Und dafür hat er meinen Kopf von meinem Tod aufnehmen lassen. Also eigentlich sterben, Tod, eigentlich das falsche Wort. Und das wurde dann auf die ganz großen Wände projiziert. Und ich las dann aus dem Berliner Tageblatt, dass es dabei einen großen Skandal gegeben hat. Es muss erschreckend gewesen sein. Aber Gerhard Hauptmann sei aufgestanden, hätte für mich geklatscht. Das wurde mir erzählt, ja.
Im selben Jahr 1929 reiste Valeska Gerd in die Sowjetunion. Eine Tournee führte sie nach Moskau, Leningrad, Kiew und Charkow. Sie war seit über 100 Jahren die erste deutsche Tänzerin, die in Russland gastierte. Der sowjetische Kultusminister Lunatscharsky hatte sie eingeladen. Ihre Auftritte sollten Impulse für die Entwicklung des modernen Tanzes in der Sowjetunion geben. Das russische Publikum feierte ihren neuen Tanzstil. Es hieß, dass ihre Leidenschaften ihren Körper ritten, wie ein Mann sein Pferd. Der russische Filmregisseur Sergei Eisenstein war schon vor ihrer Tournee auf Valeska Gerd aufmerksam geworden. In Moskau kam es zur ersten persönlichen Begegnung.
Und als eines Tages der Pianist Eisler aus Moskau zurückkam, sagte er, Eisenstein interessiert sich für mich und ich möchte ihm das Buch von Hildenbrand, das Hildenbrand über mich geschrieben hat, geben. Und ich gab es Eisler, Eisler gab es Eisenstein. Und Eisenstein schrieb mir darauf einen unerhört erotischen Brief, eigentlich so Rokoko, gar nicht, wie ich mir Eisenstein vorgestellt hat, Eisenstein, dann so einen revolutionären Film und dann bekomme ich plötzlich einen derartig eleganten und zarten Brief, warum ich nicht mal nach Moskau komme auftreten. Habe ich gesagt, ja, der Lunacharsky will mir ja auch einen Vertrag schicken, aber er ist noch nicht gekommen. Und ob dann Eisenstein was gemacht hat, weiß ich nicht. Ungefähr 14 Tage später bekam ich dann den Vertrag. Und dann bin ich mit meiner Pianistin nach Moskau gefahren, freute mich über die Züge, so schicke Züge gibt es in Deutschland gar nicht, die fahren, glaube ich, Breitspurige, wirkten unerhört komfortabel und es wurde Tee gratis vom Schaffner angeboten und im selben Coupé saß ein Mann, habe ich leider vergessen, der machte, wollte Seiden, Kunstseidenfabriken einrichten in Russland, mit dem spielte ich da Romy oder irgend sowas. Und dann hatte ich eine Probe, nachdem die Probe zu Ende war, Stanislavski-Theater oder irgendein großen Theater, da kam ein Chauffeur und sagte, Herr Eisenstein möchte Sie gerne kennenlernen, er will Ihnen in seinem Studio die Generallinie vorführen. Und da ging ich hin und ja, war eigentlich Liebe auf den ersten Blick von beiden. Und er sagte, war schon drin zu ihrer Probe. Ich habe sie erst angeguckt, wollte mal sehen, ob sie so sind, wie ich dachte, sonst hätte ich gar nicht von mir hören lassen. Naja, und so fing dieser Abend Eisenstein an.
Kurz und leidenschaftlich war die Beziehung zwischen Valeska Gerd und Eisenstein. Der Regisseur blieb bis zu seinem Tod ein glühender Verehrer ihrer Kunst. Für ihn war sie die Tänzerin der Ekstase. Zu Beginn der 30er Jahre stand Valeska Gerd auf dem Höhepunkt ihrer Karriere als Tänzerin. Sie hatte ihren eigenen Tanzstil kreiert und ihn beim Publikum und in den Feuilletons durchgesetzt. Sie erfreute sich internationaler Anerkennung. In Deutschland wurde es dagegen schwieriger für sie aufzutreten. Die nationalsozialistische Propagandamaschinerie arbeitete immer spürbarer gegen Künstlerinnen wie Valeska Gerd. Ab 1933 konnte sie nur noch im Ausland arbeiten. Sie gastierte regelmäßig in Paris und London, kehrte aber immer wieder zu ihrem Lebensgefährten, dem Schauspieler Aribert Wäscher, nach Berlin zurück. Durch einen Skandal, den die britische Presse auf ihre Kosten zu inszenieren versuchte, bekam Valeska Gerd zu spüren, wie gefährlich die Umstände waren, in denen sie lebte.
Tja, und einmal habe ich Abend in London gegeben. Da war ich bei der Louise Theiss, so ähnlich hieß, ich weiß nicht, vom Daily Telegraph eingeladen. Und da waren so viele Journalisten und die haben mich so ausgefragt und ich habe da so allerlei erzählt, aber nicht schlimm, denn ich wollte ja am nächsten Tag wieder nach Berlin zurückfahren. Und am nächsten Tag standen sämtlichen Zeitungen drin, dass plötzlich lauter Sachen, die gar nicht mehr waren, sind, dass da die Juden tot auf dem Kurfürstendamm rumliegen, habe ich keinen Ton von gesagt. Da wusste ich nicht, was ich machen sollte. Da habe ich an den Singer vom Kulturbund geschrieben, der mich ja engagiert hatte für einen Abend, und habe ihm die Kritiken eingeschickt, sage ich, was soll ich machen, das schreiben die Leute über mich. Daraufhin schrieb er mir ein paar Tage später, er hätte mit Himmler konferiert und der hätte gesagt, ich könnte ruhig reinkommen. Und darauf haben die Leute gesagt, sie sind ja verrückt, die werden an der Grenze sie gleich fangen und werden sie dann töten oder sonst was. Ich habe es riskiert, ne? Ich wollte ihm zu Wäscher und bin dann wieder reingegangen, ist mir nichts passiert. Nur auf dem Kurfürstendamm kam mir ein fremder Mann entgegen und sagte, um Gottes Willen, gehen Sie doch weg. Im Propagandaministerium erzählt man, sie hätten Gräuelmärchen in die englischen Zeitungen gesetzt. Na, da war wieder bald meine Zeit um, dann bin ich bald wieder abgefahren. So bin ich immer hin und her gefahren. Immer wenn es gerade brenzlig wurde, bin ich abgefahren. Wenn ich dann dachte, jetzt hat sich beruhigt, bin ich wieder zurückgekommen.
Als ihr 1939 ein Manager, der einen ihrer Auftritte in Paris gesehen hatte, einen Vertrag für New York anbot, entschloss sie sich spontan, Europa ohne Umweg über Berlin zu verlassen. Aber das Engagement zerschlug sich. Wie viele exilierte Künstler war nun auch Valeska Gerd völlig mittellos. Sie wandte sich an die Flüchtlingshilfe, den Refugee Service, und erhielt eine wöchentliche Zuwendung von $7.
Und von $7 musste ich nun leben. Da hat $4 mein Zimmer gekostet. Das war so groß, dass ich auf dem Bett lebte, mein Essen kochte und alles. Und die übrigen $3 hatte ich, so viel wie 3 Mark hatte ich für Leben übrig. Schuhe konnte ich mir natürlich nicht besohlen lassen. Ich bin hauptsächlich gelaufen den ganzen Tag, habe Löcher gehabt in den Schuhen. Und das Frühstück war eine Delikatesse für mich. Das habe ich in einer Cafeteria zu mir genommen. Da habe ich eine Tasse Kaffee getrunken. Ich glaube, die kostete 5 Cent oder sowas. Ich weiß nicht, ob es ein Brötchen dazu gab oder ob ich das extra bezahlt habe. Und dann habe ich für 2 Cent mir immer die New York Times gekauft. Und das war, wenn Leute so trübe sprechen aus der Immigration, für mich war das berauschend. Ich fand es so ungeheuerlich abenteuerlich und ich habe sofort Amerika gespürt, die ungeheuren Möglichkeiten. Und ach, also ich war berauscht, ich kann nicht anders sagen. Und am Sonntag ist die New York Times ja furchtbar dick und die kostete damals 10 Cent. Und da habe ich dem Verkäufer gesagt, sagen Sie mal, kann ich nicht für 2 Cent haben? 10 Cent, so viel lese ich ja gar nicht. Sagt er, nein, die verkaufen wir nur im Ganzen. Ja, so lebte ich.
Die Begegnung mit dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten wird für Valeska Gerd zum rauschhaften Erlebnis. Die Umstände ihres Lebens im Exil empfindet sie als neu und aufregend. Sie denkt nicht daran, sich unterkriegen zu lassen. Sie jobbt als Tellerwäscherin und Nacktmodell. Ihre Sommerfrische in Provincetown auf Long Island finanziert sie sich durch Auftritte im Restaurant White Whale, dem ihre Tänze eine heftige Konjunktur bescheren.
Die Spielerin. Herr Ober, bringen Sie mir einen Eiskaffee. Zum Spielen brauche ich einen klaren Kopf. In Travemünde hatte ich durch Alkoholgenuss große Verluste. Ja, ja, ich weiß, am Alkohol verdienen sie am meisten. Aber wenn hier geneppt wird, dann nepp ich. Ich weiß nicht, die Chips sind heute so glatt. Sie rutschen so leicht. In Travemünde waren sie viel schwerer. Mein Mann quatscht in meine Liaison. Die Köchin klaut. Wo nehme ich eine andere her? Die Sorgen lasten schwer auf mir. Beim Roulette wird alles so leger. Jetzt verzehnfache ich den Einsatz. Eine Dame von Welt muss auch mal was riskieren. Wunderbar. Die Kugel rollt. Ich liebe dieses Prickeln im Blut und in den Händen. Und Fifi ist tot, mein Maskottchen. Er ist doof und charmant, wie man es nur beim Uradel findet. Was machen Sie denn da? Sind wir verrückt geworden? Fielen meine ganzen Chips weg? Straßenkehrhälse werden wollen mit ihren Dreckbesen. Und sowas nennt sich Croupier? Und sowas konfessioniert der Staat auch noch? Ach Quatsch, mit Soße, ich lasse mir doch von Ihnen nicht in den Mund verbieten, mir so auszuräumen. Woher soll ich nur mein Geld für die Miete herkriegen? Fifi, bye-bye. Nein, allein.
Ihre Situation verbessert sich schließlich, als ihr der junge Schriftsteller Tennessee Williams den Vorschlag macht, in New York einen Nachtclub zu eröffnen. Sie mietet ein verkommenes Kellerlokal an der Morton-Ecke Bleecker Street, das sie mit wenig Geld und viel Energie nach ihren eigenen Vorstellungen herrichtet. Valeska Gerd hat die Einrichtung dieses Lokals in ihrer Autobiografie »Ich bin eine Hexe« beschrieben.
Ich kaufte schwarze Emailfarbe und strich die Wände an. Ich brauchte Lampenschirme, kaufte Draht, bog ihn zu Gestellen, zerschnitt meine Tanzkostüme und bespannte die Gestelle mit buntem Chiffon. Ein Schirm war halb blau, halb grün, ein anderer rot mit weißen Tupfen und einer halb rot, halb blau. Ich stülpte die Schirme über die Birnen, es sah surrealistisch aus. Die Geisterlampen hoben sich zart von der blanken, schwarzen Wand ab. Jemand schenkte mir eine Matratze, fein, die ersparte mir 4 Stühle. Ich benähte sie mit rotem Wachstuch und legte sie dicht ans Podium, die erste Sitzreihe. Von Bekannten bettelte ich Tische und Stühle. Ich bekam Bridge, Nacht, Küchentische, große, kleine, viereckige, runde. Nicht einer passte zum anderen. Nichts soll in meinem Lokal zusammenpassen. Nicht Gläser, Tassen, Teller, auch die Künstler nicht. Auf die Tische legte ich bunte Reste von Wachstuch, darauf stellte ich rote und grüne Kerzen. Ich nannte das Lokal Beggar Bar, weil alles zusammengebettelt war.
Tapfer schlug sich Valeska Gerd durch den Dschungel der behördlichen Bestimmungen und Auflagen. Im Dezember 1941 eröffnete sie die Beggar Bar. Bis zuletzt war es ihr nicht gelungen, eine Alkohollizenz zu erwerben. So wurde ihr Lokal der vielleicht erste alkoholfreie Nachtclub in der Geschichte dieses Gewerbes. Um die Beggar Bar Stadt bekannt zu machen, dachte sich Valeska Gerd eine eigenwillige Werbemaßnahme aus.
Die liefen ja zuerst weg, meine Künstler, weil ja kein Publikum kam. Kamen ja keine Leute rein, woher auch? Wusste ja niemand was von. Ich habe ein Plakat aufgestellt, aber das haben die Nachbarn ja gleich umgekippt, weil sie nicht wollten, dass da jemand reinkommt. Und wie kam denn eigentlich Publikum? Ach, ich weiß schon. Ich habe damals die Polizei antelefoniert und habe mich selber angeschwärzt. Ja, angezeigt. Habe dem einen Department gesagt, die müssen mal in die Morton Street kommen, in die Beggar Bar. Da hat eine Frau einen Puff. Dem anderen habe ich gesagt, die Frau ist ein deutscher Nazi-Spion. Und der anderen habe ich gesagt, die verkauft ja doch Alkohol, obwohl sie keine Erlaubnis hat und so weiter. Hat genützt, denn plötzlich am Abend kamen lauter Paare in Zivil rein. Zwei Herren immer in Zivil, die man ansah, dass sie von der Kripo waren. Und da habe ich mein erstes Publikum gekriegt. Und denen hat das so gut gefallen, die haben das rumerzählt. Und es wurde dann schließlich so voll, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Die Beggar Bar florierte. Die Vornehmen und die Reichen begannen nach Greenwich Village zu pilgern und sich die enge Treppe zu Valeska Gerds Kellerlokal hinunterzuzwängen, um sich an der faszinierenden Mischung aus Kunst und Gastronomie, die dort verabreicht wurde, zu berauschen. Valeska Gerd engagierte ihre Künstler als Kellner und als Küchenpersonal. Ein farbiges Servierfräulein konnte sich vor den Augen des Publikums jäh in eine französisch hauchende Chansonette verwandeln. Tennessee Williams pflegte, ehe er seine Gedichte rezitierte, die Kellnerschürze abzubinden.
Judy Garland sagte ja auch, das ist das einzige Kabarett, was sich lohnt anzugucken in New York. Es war so originell. Da trat ein Landstreicher auf, ein Bettler. Der war früher mal ein ganz großer, war auch immer noch jung, aber er war vorher ein Master of Ceremonies, hat aber wohl entweder getrunken oder Rauschgifte genommen und ist nie zur Zeit gekommen, ist deswegen rausgeschmissen worden. Und der ist bei mir aufgetreten worden, weil er las Beggar Bar, er dachte, das ist was für ihn. Der hat so in Fluren geschlafen und für $2 manchmal irgendwo. Und der hat sich dann in eine meiner Mädchen verliebt. Und der ist jetzt ein reicher Mann, der hat wieder eine Villa irgendwo in Long Island. Was kann nur in Amerika passieren? Fantastisch. Und so habe ich einen Mönch habe ich auch gehabt, der bei mir aufgetreten ist. Und lauter, die Madame Pumpernickel, eine Zwergin, die danach nennt sich wahrscheinlich der Pumpernickel, denn ist hinterher ganz berühmt geworden in Amerika. Die hat ja danach alleine aufgetreten. Also ich habe alles, was verrückt war, kam in meinen Keller, weil sie wussten, bei mir hatten sie eine Chance. Die anderen sind ja alle standardisiert, nicht? Denn jedem ist ein Komiker, eine Sängerin und so. Und je nach Geld, also es gibt diese Eleganten, was sind die guten Sängerinnen und die weniger Eleganten, wo die weniger guten Sängerinnen sind. Und zu mir kamen die Leute, die eben nirgends unterkamen, weil sie so verrückt waren, so originell. Und das hat ihm natürlich den Anstrich gegeben.
Valeska Gerd kümmerte sich um die Gäste, konnte auch energisch durchgreifen, wenn es einmal nötig war, und bereitete ansonsten Hotdogs und Sandwiches zu oder kochte Kaffee. Natürlich trat sie auch auf, aber sie tanzte nicht mehr. Sie machte die Konferenzen und improvisierte Sketche mit ihren Künstlern oder mit dem Publikum. Der Schriftsteller, Theater- und Filmrezensent Hans Saal hat rückblickend den Eindruck, den die Beggar Bar und namentlich die Vortragskunst der Valeska Gerd auf ihn gemacht haben, beschrieben.
Von Valeska Gerd, die einmal eine Revolution des Tanzes auf der deutschen Bühne herbeigeführt hat, ist zu sagen, dass ihr Dialog mit Amerika sich stilgemäß in einem häufig von Räubern und Ratten heimgesuchten Keller im Herzen von Greenwich Village abspielte. In ihrer alkoholfreien Beggar Bar, in der neben ihr als Protagonistin auch Nichtprofessionelle auftraten und ihre Geschichten erzählten, nahm sie manches vorweg, was erst viel später als Antikunst auf dem Gebiet des Stehgreiftheaters und der improvisierten Publikumsbeteiligung aktuell werden sollte. Vielleicht widersetzte sich ihr unbeugsamer, anarchistischer Individualismus der Einschmelzung ins Kommerzielle. Vielleicht fand sie mehr surrealistischen Spaß daran, angetrunkene Matrosen auf Landurlaub durch die Verabreichung von Hotdogs und Coca-Cola zu Tode zu erschrecken, als der Park Avenue ihre Drinks zu mischen. Diese Frau gehörte an den Broadway, und zwar dorthin, wo er am grellsten ist. Aber Amerika interessiert sich nur für Genies, die sich gut verkaufen lassen, und Valeska gehört zu den schwer verkäuflichen Genies.
1947 tritt Valeska Gerdt ihre Heimreise nach Europa an. Zwei Jahre später reist sie von Zürich aus in das unter der Blockade stehende Berlin. Im Oktober 1950 eröffnet Valeska in ihrer Heimatstadt die Hexenküche. Das Lokal befindet sich in Sichtweite vom Kurfürstendamm in einem ausgedienten Gemüseladen in der Paulsborner Straße. Auch die Hexenküche ist ein Kabarett des Küchenpersonals.
Da war alles drin, was man jetzt machen könnte. Pantomime, und dann habe ich über die übrig gebliebenen Nazis eine Karikatur gemacht. Und dann habe ich zurückgespielt, so auf die Jahrhundertwende. Denn das war damals noch nicht modern. Das machen jetzt, ist ja die Nostalgie, aber ich habe das ja damals schon gemacht.
Wahlerinnerungen einer Aristokratin. Nur zum Spiel, wie von ungefähr. Augen rechts, Augen links, immer hin und her. Und Amüsement und Konversation. Mein Herr, das berauscht mich schon. Kavalier, Kavalier mit Frack und Chapeau. Und so fesch und so schick und so komm mir vor. Wie das alles sitzt, wie das alles kracht. Rendezvous, Rendezvous, heute Nacht. Und von morgens bis abends in höchster Form. Und der Ball im Casino, das ist enorm. Manch Soldatenherz zusammenkracht. Und es wird getanzt und gelacht. Immer wieder der Tanz von Musik. Und Musik, die Kadrille, der Kontern von Teufel schick. Und die Polka, Polka, Mazurka, ja, gesprungen, gehüpft, wunderbar. Und dann ganz zum Schluss einen Walzer gedreht und gewiegt und dann ganz, ganz fest an sein Herz sich geschmiegt. Denn alle Herren, Kavaliere, seid meiner Passion. Ah, und auch dich, kleiner Leutnant, dich liebe ich schon. Und sein nun Schnurrbart, oh, jetzt Wirbel, hat er mich durch und durch gewirbelt.
Genauso wie die Bäckerbar wird auch die Hexenküche zu einem künstlerischen Brutkasten. Viele Talente erhalten in Valeska Gerdts Lokal die erste Gelegenheit, sich in der Öffentlichkeit künstlerisch auszuprobieren. Auch der später weltberühmte Schauspieler Klaus Kinski stand noch am Anfang seiner Karriere, als er in der Hexenküche auftrat.
Ich sage einmal, wollen Sie nicht bei mir auftreten? Sagt er, was soll ich machen? Sag ich, na, Sie können ja rezitieren. Sagt er, was soll ich denn rezitieren? Sag ich, na, Villon zum Beispiel. Das hat er gemacht. Und na, nun will ich nicht die Rauschmeißerei wiederziehen, das habe ich schon so oft erzählt. Jedenfalls hat er damit seine Karriere gemacht. Er hat Abende gegeben, die waren alle knallvoll. Er war so viel wie hinterher die Beatles. Der war so beliebt zu seiner Zeit wie die Beatles. Unwahrscheinlich. Mit den Dingen, die ich ihm geraten habe. Und auch mit meiner Art. Hat immer mit so geschlossenen Augen da als Märtyrer gestanden und so. Und da haben die Leute ihn dann auch im Film entdeckt und dann ist er dann zum Film gekommen. Also er will es natürlich auch nicht wahrhaben. Die wollen immer nicht. Ich weiß nicht warum, ist doch keine Schande. Er hat nur mal in einem Buch geschrieben, er sei in einem Nightclub aufgetreten, er hätte alle Gläser zertrampelt. Das stimmt. Die hat er zertrampelt, weil einen Tag, als ich nicht in die Hexenküche kam, da hat er einem Gast, der wohl betrunken war, mit einem Bein vor den Bauch geschlagen. Der hat es übergeben. Und daraufhin haben die Mädchen die Polizei geholt und dann ist er geflohen und durchs Küchenfenster durch. Und da standen die Gläser auf dem Fensterbrett und die hat natürlich alle zertrampelt. Also das ist das, was er in seinem Buch davon schreibt.
Als Valeska Gerd 1956 ihre Hexenküche wegen Schwierigkeiten mit den Behörden schließen muss, zieht sie sich ganz nach Kampen auf Sylt zurück. Dort betreibt sie bis zu ihrem Tod das legendäre Künstlerlokal Ziegenstall. Sie gastiert in München im Kabarett der kleinen Fische und im Malkasten. Sie nimmt ihre Schallplatte auf, schreibt ihre Memoiren und dreht Filme. Noch mit über 70 Jahren verblüfft sie in Talkshows durch ihre Energie und ihre Präsenz. Balduin Baas hat Valeska Gerd ein Jahr vor ihrem Tod nach dem Geheimnis ihrer Vitalität gefragt.
Ja, weil ich immer im Leben alles kaputt gemacht habe, so wie ich es erreicht habe, habe ich mich dadurch wahrscheinlich immer regeneriert, ja. Ich habe nie irgendetwas zu Ende gemacht. Immer wenn es auf mir gelungen war, im selben Moment, wo es gelungen war, so lange habe ich immer gewartet und dann habe ich es aber auch kaputt gemacht. Und das vielleicht regeneriert, nicht? Ich möchte gar nicht sterben. 1000 Jahre möchte ich noch gerne leben, mindestens. Mindestens 1000 Jahre, ist immer noch wenig genug.
Am 18. März 1978 wurde Valeska Gerd in ihrem Haus in Kampentod aufgefunden. Bei ihrer Beerdigung auf dem Friedhof Ruhleben in Berlin sang sie ihren 130 Trauergästen vom Tonband noch einmal ihr Schlummerlied.
Schlummerlied.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten »Kann denn Singen Sünde sein?« ein Feature über die Tänzerin und Kabarettistin Valeska Gerd, Autorin der Erstsendung im Deutschlandradio am 26.10.1993, war Johanna Bodenstab. Am nächsten Samstag dann eine Begegnung mit dem Jazz-Klarinettisten Benny Goodman. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.